Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Die SPD macht in dieser Woche von sich reden. Sie hat also einen Kandidaten für die Bundestagswahl im September kommenden Jahres, Olaf Scholz, der Finanzminister. Und diese Nachricht hat auch gleich dafür gesorgt, dass die Umfragewerte der SPD gestiegen sind, wenn auch nur leicht, auf 18%. Aber manche sagen doch, was für ein Wagnis. Über ein Jahr vor der Bundestagswahl wird der Kandidat bekannt gegeben. Da liegt noch ein langer Marsch vor Scholz. Und die Bekanntgabe dann auch noch zu einer Zeit, da die Menschen sehr viel mit Corona-Pandemie beschäftigt sind und noch dazu in Tagen, die wahrscheinlich die heißesten dieses Jahres sein werden. Frank Capellan, unser Hauptstadtkorrespondent, beobachtet die Szenerie. Herr Capellan, war das ein gut gewählter Zeitpunkt?
Ja, man kann das in Frage stellen. Ich persönlich würde sagen, doch, das ist den Sozialdemokraten ganz gut gelungen. Man hat das Sommerloch in dieser Woche ganz gut gefüllt. Man hat es von langer Hand eingefädelt. Das war nicht so eine Holter-die-Polter-Nominierung des Kanzlerkandidaten, wie wir das in den vergangenen Jahren oft erlebt haben. Das ist von langer Hand vorbereitet worden. Und man war stolz wie Oscar, salopp gesagt, dass niemand wirklich Wind davon bekommen hatte. Also, dass man es unter der Decke halten konnte. Wobei man natürlich sagen muss, alle haben damit gerechnet, das kann nur Olaf Scholz sein, der die SPD in den Wahlkampf führt. Also da waren zwar noch ein paar Nebelkerzen geworfen worden, aber im Grunde war es klar, es ging um den Zeitpunkt. Und ja, da würde ich sagen, da hat man das Sommerloch gut genutzt. Die SPD hat sich dann ins Gespräch gebracht, auch schon durch Interviews, die Saskia Esken am letzten Wochenende dann gegeben hatte, am Tag eben vor der Nominierung von Olaf Scholz.
Die Umfragewerte zeigen ja auch, dass nur einer beliebter ist als Scholz und der heißt Markus Söder.
Ja, und Markus Söder hat eigentlich aber relativ gelassen reagiert. Und die große Frage ist ja noch, wird er überhaupt antreten als Kanzlerkandidat? Der lässt sich ja da auch noch bitten, er ziert sich. Er muss durchgesetzt werden bei den Christdemokraten, aber er hätte die große Chance, erstmals für die CSU die Kanzlerschaft zu holen. Und er hat dieses Interview von Saskia Esken eigentlich als Steilvorlage genutzt. Dieses Interview, das ARD-Sommerinterview vom vergangenen Sonntag, wo Saskia Esken gesagt hat, naja, wir würden ein Linksbündnis mit den Grünen natürlich anstreben, möglicherweise sogar unter den Grünen als Juniorpartner. Und dann hat Söder sofort gesagt, ja, wofür braucht man dann eigentlich noch einen Kanzlerkandidaten, wenn ihr von vornherein schon jetzt die Wahl verloren gebt? Also da würde ich sagen, ist es nicht wirklich gut gelaufen bei den Sozialdemokraten. Scholz musste dann auch sagen, natürlich möchte ich eine Regierung führen, ich will Kanzler werden, ich will nicht als Junior mit den Grünen und der Linkspartei regieren. Ich würde sagen, wenn Söder gegen Olaf Scholz antreten sollte, dann wird es eng für Scholz. Er hätte meiner Ansicht nach vor allen Dingen Chancen, wenn ein Friedrich Merz antreten würde. Aber so weit sind wir ja noch nicht bei der Union, weil dann ein linkes Programm gegen ein eher neoliberales Programm der Union stehen würde. Da wären die Unterschiede weitaus gravierender als bei dem Duo Scholz gegen Söder.
Bleiben wir mal bei Saskia Esken. Die hat ja auch erklärt, dass sie ein progressives Linksbündnis für den Bundestag anstrebt. Passt das zu einem Olaf Scholz?
Ja, nicht wirklich. Der muss sich da schon etwas verbiegen. Das haben wir jetzt gestern gerade wieder gesehen. Da ist Olaf Scholz in der Sendung Maischberger ein bisschen gegrillt worden, sage ich mal. Da wurde eben auch gefragt, ja, Sie wollen mit einer Linkspartei regieren, die ein bedingungsloses Grundeinkommen etwa fordert, die aus der NATO raus will, die einen Spitzensteuersatz von 75% ins Gespräch bringt. Und da konnte Scholz dann nur sagen, naja, da gibt es noch viel zu klären. Die sind eigentlich noch nicht regierungsfähig. Und da hat er natürlich der eigenen Parteichefin Saskia Esken widersprochen, die ja seit Tagen immer wieder von einem progressiven Bündnis, so hat sie es ausgedrückt, gesprochen hat. Also da sind die Messen noch nicht gesungen. Und Olaf Scholz versucht natürlich zu verhindern, Wähler zu verprellen, die im bürgerlichen Lager in der Mitte zu finden sind. Denn wenn er jetzt mit einem Linksbündnis kommt und das allzu offensiv tut, so offensiv tut, wie es die Parteivorsitzende macht, dann sieht es schlecht aus, um ausreichende Mehrheiten zusammenzubekommen.
Wie sieht das überhaupt aus mit dem Verhältnis der Parteispitze zu ihm? Also Esken und Walter Borjans hatten ihn ja sozusagen beim Wettstreit um den Parteivorsitz niedergerungen. Jetzt heißt es, sie stehen hinter ihm.
Nicht wirklich, gezwungenermaßen würde ich sagen. Und das war ja auch das Bizarre an dieser Vorstellung, als die beiden da neben Olaf Scholz standen, Olaf Scholz in der Mitte. Da habe ich mich auch gefragt, was muss ihm durch den Kopf gehen und den beiden auch. Und Saskia Esken hat sich da gewissermaßen schon entschuldigt für ihren Schwenk und hat gesagt, alle, die das jetzt nicht so nachvollziehen können, dass wir ausgerechnet Olaf Scholz, den wir im Wahlkampf um den Parteivorsitz dermaßen bekämpft haben, dass wir ausgerechnet den jetzt zum Kanzlerkandidaten machen, bitte ich nun um Vertrauen. Aber natürlich hat Olaf Scholz in der Corona-Krise als Vizekanzler, als Finanzminister an Reputation gewonnen. Es gab überhaupt keine Alternative zu ihm. Also die beiden haben es sich nicht zugetraut, keiner von beiden die Kanzlerkandidatur zu übernehmen. Man hat noch Gespräche geführt mit anderen, Manuela Schwesig, die aber wegen ihrer gerade überstandenen Krebserkrankung abgesagt hat. Rolf Mützenich war da noch ins Gespräch gebracht worden, der Fraktionsvorsitzende, um den Anschein zu wahren, als hätten die beiden wirklich eine Wahl gehabt. Aber am Ende, Ironie der Geschichte, mussten sie ausgerechnet Olaf Scholz dann nominieren.
Und dann gibt es ja auch noch den Juso-Chef Kevin Kühnert, der auch Scholz bisher sehr kritisch gegenübergestanden hat. Er hat sich ja auch damals für Esken und Walter Borjans ausgesprochen. Aber auch jetzt sagt er ist an Scholzens Seite. Wieder die Frage, wirklich, ist das so?
Ja, das ist schon eine verrückte Geschichte. Sie sagen zu Recht, er hat sich für die beiden ausgesprochen und ohne das Votum der Jusos, ohne diese klare Aussage von Kevin Kühnert für Saskia Esken und Norbert Walter Borjans wären die beiden wahrscheinlich nie Parteivorsitzende geworden. Dann hätte Olaf Scholz mit Clara Geiwitz das Rennen gemacht. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber er hat meiner Ansicht nach viel geschickter begründet, warum er nun Scholz mittragen kann. Er hat gesagt, Scholz ist lernfähig. Es hat sich viel getan in den vergangenen 8 Monaten. Wir haben das Sozialstaatskonzept auf den Weg gebracht. Wir wollen weg von Hartz IV. Und da haben wir alle gedacht, das wird sowieso nichts in der Großen Koalition. Aber er sagte dann, durch die Corona-Krise ist da auch einiges in Bewegung geraten, jetzt schon. Also, dass man auf die Vermögensprüfung von Hartz-IV-Empfängern etwa verzichtet, dann Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen. Und da hat Kühnert gesagt, ja, da hat er gute Politik gemacht. Da war ein fester Anker in dieser Koalition. Und deswegen kann ich ihn nun mittragen. Auch bei ihm gilt, es fehlten die Alternativen zu Olaf Scholz, aber nun versammeln sich alle hinter ihm. Ist nur die Frage, wie lange das hält, denn der Wahlkampf ist ja noch lang.
Es gibt noch mehr Personalbewegungen in der SPD. Familienministerin Franziska Giffey soll Michael Müller beerben und regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Manche sagen, zu schade. Sie wäre besser als Ministerin in einer neuen Bundesregierung aufgehoben oder eben halt auch an Scholzens Seite.
Ja, oder Kanzlerkandidatin. Das war ja auch mal im Gespräch und da hat sie wohl auch mit sich gerungen. Da habe ich auch mit ihr drüber sprechen können. Da hatte sie aber gerade das Problem mit den Plagiatsvorwürfen hinsichtlich ihrer Doktorarbeit an der Backe und sah sich dann nicht in der Lage anzutreten. Dann wäre sie möglicherweise jetzt eine Kanzlerkandidatin, denn auch sie hat schon Gewicht. Sie hat sich jetzt aber ganz entschieden, fest entschieden für Berlin. Es wird noch nicht so offen gesagt, aber wir gehen alle davon aus, dass sie nicht nur den Landesvorsitz der Berliner SPD übernehmen wird, sondern dass sie auch regierende Bürgermeisterin werden will, also Michael Müller beerben will.
Und der Müller, will selbst in den Bundestag, was auch nicht so ganz einfach ist, weil ihm da Juso-Chef Kevin Kühnert das Leben schwer macht.
Ja, aber meiner Ansicht nach hat Michael Müller sich das zu einem großen Teil selbst zuzuschreiben. Er hat zu lange gezögert und dann hat er sich nun entschlossen, um seine Karriere nicht sang- und klanglos zu beenden, in den Bundestag zu gehen. Aber in der Tat, da war ihm Kevin Kühnert zuvorgekommen und jetzt gab es sogar Rangeleien, ob Kühnert die Landesliste anführen sollte oder nicht doch lieber der regierende Bürgermeister. Da hat man sich jetzt nun verständigt, dass Kevin Kühnert zwar den Wahlkreis bekommt, Tempelhof-Schöneberg, der eigentlich der Heimatwahlkreis von Michael Müller ist, aber dafür wird Kühnert auf dem zweiten Listenplatz landen, also Spitzenkandidat der SPD bei der Bundestagswahl auf der Berliner Liste wird eben Michael Müller dann am Ende doch sein.